Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
In der Fleischbranche muss sich etwas ändern. Das sieht inzwischen auch die Bundesregierung so. Nach dem Coronavirus-Ausbruch beim Großproduzenten Tönjes, das ist gleich unser erstes Thema. Der Bundesinnenminister hat sich heute in Stuttgart ein Bild von der Lage gemacht nach den Ausschreitungen am Wochenende. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand Horst Seehofer aber wegen der Ankündigung, eine Autorin der Berliner Tageszeitung anzeigen zu wollen, wegen einer Kolumne. Auch das ist Thema bei uns. Und dann geht es um den DAX-Konzern Wirecard, der sich mit seinem Bilanzskandal immer tiefer in die Bredouille bringt. Die Fallhöhe macht Klaus Nieding klar, der Vizepräsident der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Das ist in dieser Form sicherlich ein einmaliger Vorgang in der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass ein DAX-30-Konzern nicht nur demontiert wird, sondern sich auch selbst demontiert in dieser Weise.
Sagt Klaus Nieding zu Wirecard, und ab 20 vor 7 geht es im Hintergrund um kontaminiertes Erbe, Familienunternehmen und NS-Zwangsarbeit. Am Mikrofon ist Marina Schweitzer. Schön, dass Sie dabei sind. Von gebündelt explodierenden Zahlen spricht NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Der Landkreis Gütersloh ist seit einigen Tagen Hotspot, was das Coronavirus angeht. Gerade läuft eine Pressekonferenz des Landrats. Da schalten wir gegen Ende unserer Sendung hin. Im Laufe des Tages machte aber auch die Bundesregierung deutlich, man will den Fleischfabrikanten zur Verantwortung ziehen und auch ganz generell die Spielregeln ändern. Stefan Dietjen berichtet aus Berlin.
Die Nachrichten über Arbeitsbedingungen, Hygienerisiken und Geschäftspraktiken in der Fleischindustrie setzen auch die Bundesregierung unter Druck. Vor 4 Wochen erst hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil einen Gesetzentwurf vorgelegt, mit dem Kontrollen intensiviert, undurchsichtige Beschäftigungsmodelle verhindert und Sanktionen verschärft werden sollen. Nach den jüngsten Meldungen aus Nordrhein-Westfalen bekräftigt der Arbeitsminister:
Es ist insgesamt in dieser Branche etwas umzukrempeln und aufzuräumen,
erklärte Hubertus Heil heute Morgen in der ARD. Frühere Versuche, Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie durch gesetzliche Regelungen zu verbessern, beschreibt der SPD-Politiker als ein Katze-und-Maus-Spiel von Politik und Interessenvertretern der Fleischindustrie.
Dann haben wir im Verfahren immer erlebt, dass im parlamentarischen Verfahren diese Lobbyisten Einfluss genommen haben. Oder wenn ein scharfes Gesetz gekommen ist, das ist es ja damals gewesen, dass man das umgangen hat durch neue Konstruktionen von Subunternehmertum.
2017 hatte Heils Vorgängerin Andrea Nahles versucht, mit gesetzlichen Regelungen gegen Beschäftigungsmodelle vorzugehen, bei denen Arbeiter in Schlachtbetrieben als Selbstständige beschäftigt wurden und damit von Vorschriften zum Arbeitnehmerschutz nicht mehr erfasst wurden. Vor allem aus der CSU gab es damals Widerstand gegen strengere und umfassendere Vorschriften. Es hieß, auch der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel habe Nahles gebremst. Heute sagt auch der nordrhein-westfälische Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann von der CDU:
Wir müssen heute feststellen, dass das alles zu wenig ist. Und das große Problem, und das sehen wir auch hier in diesem Fall, ist, dass eine Struktur geschaffen worden ist, in der es keine Transparenz gibt.
Nötig seien jetzt Belegschaftssysteme, die erfassen, wer, wann und wo zu welchen Zeiten genau mit wem gearbeitet habe. Auch die Unterbringung von Beschäftigten müsse besser gewährleistet werden. Laumann nimmt für sich selbst den Anspruch, sich wie kein anderer Landespolitiker in den vergangenen Jahren um die Umsetzung rechtlicher Vorschriften in der Fleischindustrie bemüht zu haben, fühlt sich dabei aber vor allem durch die Unternehmen immer wieder behindert.
Es ist ja schon eine Sache, dass man mir es immer abgelehnt hat, auch Tönnies es abgelehnt hat, eine digitale Zeiterfassung einzuführen, damit wir überhaupt Arbeitszeiten kontrollieren können.
Der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Heil, den das Bundeskabinett im Mai verabschiedet hatte, soll vor allem das Geschäftsmodell von Subunternehmern verbieten, die Schlachthöfen Arbeitskräfte als Leiharbeiter überlassen. In Zukunft sollen Schlacht- und fleischverarbeitende Betriebe verpflichtet werden, nur noch eigenes Personal zu beschäftigen. Im Zeichen der dramatischen Corona-Ausbrüche unter Beschäftigten von Schlachtbetrieben zeichnet sich dafür nun parteiübergreifende Zustimmung ab. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sagte gestern in dem besonders betroffenen Landkreis Gütersloh:
Wir haben heute einen großen gesellschaftlichen Konsens, dass sich etwas ändern muss. Und die Entwürfe, die von Bundesminister Heil auf dem Tisch liegen, die das Bundeskabinett beschlossen hat, werden vom Land Nordrhein-Westfalen unterstützt.
Die Verschärfungen durch das neue Bundesgesetz sollen erst zum Beginn des nächsten Jahres in Kraft treten. Arbeitsminister Heil begründet das mit Übergangsfristen, die gewährt werden müssten, um die Regelungen auch gegen erwartete Klagen aus der Fleischindustrie abzusichern.
Das war aus Berlin Stefan Detjen. Als beschaulich, schwäbisch aufgeräumt, wird in Baden-Württemberg selbst die Landeshauptstadt Stuttgart mit ihren über 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gern beschrieben. Das Gegenteil war am Wochenende der Fall. Ausschreitungen in der Nacht zu Sonntag. Randale auf den Straßen, Plünderungen, Gewalt, auch gegen die Polizei. Der Bundesinnenminister wollte sich heute direkt vor Ort ein Bild von der Lage machen. Und auch er hat neuere Erkenntnisse der Polizei zum Hergang präsentiert bekommen. Katharina Kurz berichtet.
Auf der Stuttgarter Einkaufsmeile Königstraße wurden gerade kaputte Schaufensterscheiben auf Pritschenwagen aufgeladen, als Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU einen Rundgang machte. Er sah auch zerborstene Scheiben von Polizeifahrzeugen und zeigte sich über die Gewalt erschüttert.
Ich hoffe jetzt, dass die Täter vollständig ermittelt werden, dass sie einer raschen und harten Verurteilung durch die Justiz zugeführt werden. Denn Strafen sind immer noch das beste präventive Mittel.
Es gehe dabei nicht nur um Gewalt gegen die Polizei, sondern auch um die Verunglimpfung der Beamten mit Worten.
Ein wirkliches Alarmsignal für unseren Rechtsstaat.
Seehofer bettete die Vorgänge in Stuttgart in eine bundesweite Entwicklung ein, wonach Übergriffe gegen die Polizei und Rettungskräfte stetig zunehme. Es gehe dabei um eine Herausforderung für die gesamte Bundesrepublik, so Seehofer. Gleichzeitig stellte er sich hinter die Polizei. Ebenso der grüne baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Kretschmann sagte außerdem:
Die liberale Demokratie weiß sich auch als wehrhaft zu erweisen. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Wir werden so etwas nicht dulden und wir werden alles tun, herauszufinden, wer das alles war, und alles dafür tun, dass sich solche Bilder nicht wiederholen.
Die Stuttgarter Polizei feilt derzeit an einem Maßnahmenpaket, wie sie sich als Reaktion auf die aktuellen Krawalle aufstellen will. Die Überlegungen gehen dahin, deutlich mehr Beamte in der Innenstadt einzusetzen, so der Stuttgarter Polizeipräsident Franz Lutz.
Mit der Präsenz wollen wir natürlich an den verschiedenen Brennpunkten in der Stadt deutlich machen, dass niemand in irgendeiner Form vandalierend in Horten durch die Stadt zieht, ohne dass er massiv von uns Ärger bekommt. Und ich gehe auch davon aus, da wo Polizei sehr stark präsent ist, ist auch kein Raum für Gewalttäter.
Die Beamten werden nach Angaben des Polizeipräsidenten schwere Schutzausrüstung tragen und nicht mehr zu zweit, sondern in größeren Gruppen unterwegs sein. Unterdessen werfen die Ermittler einem 16-jährigen mutmaßlichen Randalierer vom Wochenende versuchten Totschlag vor. Demnach habe er einen am Boden liegenden Studenten gezielt gegen den Kopf getreten. Der Student hatte die Ausschreitungen offenbar verbal kritisiert.
In den Schlagzeilen war der Bundesinnenminister heute aber wegen einer Äußerung. Er hatte in einem Bild-Zeitungs-Interview direkt eine Kontroverse ausgelöst. Darin sprach er über eine Kolumne in der Berliner Tageszeitung von vergangener Woche, die hohe Wellen geschlagen hatte. Der Minister kündigte an, Strafanzeige gegen die Autorin zu stellen. Sofort kamen kritische Nachfragen nach Horst Seehofers Verständnis von Pressefreiheit. Markus Pindur berichtet über diese Debatte.
Bundesinnenminister Seehofer zog eine Linie von der umstrittenen Kolumne in der Taz zu den schweren Krawallen in Stuttgart. Eine Enthemmung der Worte führe unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen, genauso wie man es jetzt gesehen habe. Zunächst hatte Bundesinnenminister Seehofer eine Anzeige gegen die Taz-Autorin angekündigt. Seehofer war heute nach Stuttgart gereist, um sich mit dem baden-württembergischen Innenminister Strobel ein Bild von den gewalttätigen Ausschreitungen mehrerer hunderter Jugendlicher in der Nacht zum Sonntag zu machen. Von Journalisten wurde Seehofer dort gefragt, ob eine Strafanzeige eines Innenministers nicht ein zu weitgehender Schritt gegen die betroffene Journalistin sei.
Ich bin sehr für Presse- und Meinungsfreiheit. Ich nehme mir die selbst auch immer wieder heraus. Aber es gibt auch Grenzen. Und die hat, glaube ich, die Chefredakteurin der Taz ja sehr gut benannt mit der Herabsetzung von Personen.
Die Taz-Autorin Yago Bifara hatte in ihrer Kolumne unter der Überschrift »All Cops are berufsunfähig« Polizisten mit Müll gleichgesetzt. Die Chefredakteurin der Tageszeitung Jung hatte darauf erklärt, die Kolumne sei als Satire gemeint gewesen und sei, Zitat, »daneben gegangen«. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock sprach von einer Polarisierung durch, wie sie sagte, menschenverachtende Artikel und furchtbare Angriffe auf die Polizei. Die Ankündigung Seehofers, eine Strafanzeige gegen die Autorin zu stellen, hält sie jedoch für falsch.
Und in einer solchen Situation bräuchte es eigentlich einen Innenminister und einen Verfassungsschutzminister, der über eine starke Demokratie spricht, der gemeinsam Debatten über Antirassismus anregt, der eine Debatte über eine starke Polizei, über eine Fehlerkultur in einer Polizei anregt und vor allen Dingen, wie man sich gemeinsam in der Gesellschaft mit Respekt begegnet.
Stattdessen, so der Vorwurf der Grünen-Vorsitzenden Baerbock, setze Seehofer auf Selbstinszenierung. Es gebe eine Pressefreiheit, die es staatlicherseits zu achten gelte, auch wenn es mal weh tue. Ähnlich äußerten sich Vertreter von Journalistenverbänden und Medienwissenschaftler. Regierungssprecher Seibert erklärte auf mehrfache Nachfragen von Journalisten, die Kanzlerin und der Bundesinnenminister stünden in vertraulichen Gesprächen über das Thema. Ob Merkel Seehofer von einer Anzeige abgeraten habe, wollte er nicht sagen. Auch ein Sprecher des Innenministeriums drückte sich vorsichtig aus. Wenn Polizisten als Müll bezeichnet würden, sei eine Anzeige, Zitat, mindestens prüfenswert. Laut Staatsanwaltschaft Berlin gingen bislang mehr als ein Dutzend Anzeigen zu der Kolumne ein. Unter anderem wurde der Vorwurf der Volksverhetzung erhoben. Derzeit werde geprüft, ob ein Anfangsverdacht vorliege. Der Deutsche Presserat als Selbstkontrolle der Presse registrierte nach eigenen Angaben inzwischen fast 300 Beschwerden zu dem Text. Bundespräsident Steinmeier forderte in Berlin, Übergriffe auf Polizisten wie in Stuttgart mit allen Mitteln des Rechtsstaats zu ahnden. Zugleich müssten sich alle Menschen auch jenen entgegenstellen, die Beamte verächtlich machten, denn sie schützten tagtäglich das friedliche Miteinander.
Markus Pindur aus unserem Hauptstadtstudio. Es ist kein kleines Amt in diesem Land, bei dem es heute einen Personalwechsel gegeben hat. Wer Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist, der ist protokollarisch an fünfter Stelle im Staat. 10 Jahre lang war das Andreas Voskuhle, heute ernannte der erste Mann im Staate, der Bundespräsident, dessen Nachfolger, Stefan Habart. Gudula Goethe berichtet.
Über Scheidende ist in Festakten traditionell mehr zu sagen als über Kommende. Und so würdigte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim mehrfachen Richterwechsel am Bundesverfassungsgericht vor allem Andreas Voskuhle, der nach 12 Jahren am Gericht, 10 davon als Präsident, nun wieder Hochschullehrer in Freiburg wird. In ganz ungewöhnlicher Weise habe er, Voskuhle, das Gericht und den Rechtsstaat erklärt, ohne dabei die Bürger aus der Verantwortung zu entlassen.
Wir haben die Verfassung als Raum von Möglichkeiten beschrieben, die ihren Wert erst durch Inanspruchnahme und Beteiligung erhalten.
Steinmeier ließ es sich nicht nehmen, dabei auf das Urteil einzugehen, mit dem Voskuhles zweiter Senat vor wenigen Wochen Europäischer Zentralbank und Europäischem Gerichtshof in die Parade gefahren sind.
Ich hoffe auf Kooperation statt Konfrontation der Institutionen.
Was wie Kritik klingt und vermutlich auch so gemeint ist, dürfte gleichwohl im Sinn des scheidenden Gerichtspräsidenten sein, der sich von Anfang an einen Dialog auf Augenhöhe in einem europäischen Gerichtsverbund gewünscht hatte. Um die Rechtsstaatlichkeit in Europa sorgt sich auch Voskuhles Nachfolger Stefan Habart, seit 1,5 Jahren Vizepräsident, ab jetzt das Gesicht des Bundesverfassungsgerichts. Er ist bisher zurückhaltender aufgetreten als Voskuhle. Die Vorstellung durch den Bundespräsidenten fiel kurz aus. Neben Gruß und Glückwunsch beschränkte sich Frank-Walter Steinmeier auf den Satz:
Sie sind gut auf dieses Amt vorbereitet mit Ihren Erfahrungen als Anwalt, Politiker und Ihren wissenschaftlichen Aktivitäten an der Universität Heidelberg.
Wegen eben dieser Vorerfahrungen als Wirtschaftsanwalt und als stellvertretender Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion erfährt Habart auch Kritik. Manche sehen Stoff für Interessenkonflikte, andere betonen die Erfahrung, die er ins Gericht mitbringt. Er selbst hat in bisherigen Interviews Wert darauf gelegt, dass der Wert des Gerichts in der Mannschaftsleistung liegt und etwa betont, dass der Rechtsstaat nicht notwendig durch den Mehrheitswillen bestimmt wird.
Und deshalb braucht man eine Instanz, die bereit ist, sich dem Mehrheitswillen dort entgegenzustellen, wo der Mehrheitswille gegen die Vorgaben der Verfassung verstößt. Das erfordert oft ein hohes Maß an Mut, das ist vielleicht manchmal auch unpopulär.
Voskuhles Nachfolgerin als Richterin im zweiten Senat wird die Staats- und Sozialrechtsprofessorin Astrid Wall-Rabenstein.
Mit Ihrer Wahl, liebe Frau Wall-Rabenstein, ist erstmals die Zahl der Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht ausgeglichen.
Und mit Doris König, Verfassungsrichterin seit 2014, bekommt das Gericht zum ersten Mal seit der Zeit Jutta Limbachs wieder eine Vizepräsidentin.
Die Politik hat sich ein wenig Zeit damit gelassen. Mit Vakanzen in Karlsruhe scheint es ja zu sein wie mit Weihnachten, sie kommen immer so überraschend.
So, der Bundespräsident, der damit auch einen weiteren Richterposten gemeint haben dürfte. Seit vielen Wochen ringt die vorschlagsberechtigte SPD um die Nachfolge von Johannes Masing. Ergebnis nach wie vor offen.
Stefan Habart ist neuer Präsident am Bundesverfassungsgericht. Das war ein Beitrag von Gudula Geuter. Nach einer Redensart lieben die Deutschen die Italiener, schätzen sie aber nicht. Die Italiener wiederum schätzen die Deutschen, aber lieben sie nicht. Nun gab es zu Beginn der Corona-Krise und der schlimmen Zeit, die Italien in den vergangenen Monaten durchmachte, immer wieder Äußerungen, wonach man sogar daran zweifeln musste, dass die Italiener überhaupt noch etwas für Deutschland übrig hatten. Viele Italiener fühlten sich im Stich gelassen. Bei seinem Besuch in Italien hat Bundesaußenminister Heiko Maas jetzt Solidarität zugesichert. Klaus Remme war mit Maas unterwegs. Herr Remme, was konnte er denn anbieten?
Na, ich glaube, das, was Sie beschreiben, zu Recht beschreiben als eine Situation, die am Beginn der Krise stand, das weiß und wusste Heiko Maas, als er nach Italien flog. Er ist übrigens vor etwa einer knappen Stunde wieder in Berlin gelandet. Er hat der RAI in einem Interview gesagt, am Anfang der Krise haben alle irgendwie zuerst an sich selbst gedacht und danach ist natürlich einiges passiert. Das wurde heute auch gewürdigt von Seiten der Italiener, die Aufnahme italienischer Patienten in deutschen Krankenhäusern, die dann doch erfolgende Lieferung von Schutzausrüstung. Das alles wird vermerkt. Gleichzeitig will man nach vorne schauen. Der erste Termin des Außenministers in Sachen Corona-Aufarbeitung war heute in Rom am staatlichen Gesundheitsinstitut Spallanzani. Dort waren Pfleger und Ärzte im Innenhof versammelt und Heiko Maas hörte sich Eindrücke von Ärzten und Pflegern an. Er versicherte noch einmal, dass man jetzt eben zusammenarbeiten will, um die Folgen der Krise zu bearbeiten.
Was hat denn da Maas schon als Ausblick in Sachen EU-Ratspräsidentschaft durchklingen lassen?
Das hängt eng zusammen, denn aus Sicht Deutschlands als Ratspräsident in diesen nächsten 6 Monaten steht die Aufarbeitung der wirtschaftlichen Folgen der Krise ganz im Vordergrund. Und dort, das wissen wir spätestens seit dem deutsch-französischen Vorschlag, geht es um die Genesung der Hauptbetroffenen, sprich der Südländer, Spanien, Italien. Und Italien hat diese Vorschläge positiv aufgenommen. Die sind noch nicht in trockenen Tüchern. Es ist die erste und wichtigste Aufgabe, diesen Finanzrahmen abzustecken, möglicherweise sogar schon bis zum nächsten Europäischen Rat Mitte Juli. Es redet im Moment jeder mit jedem. Alle wissen, da sind noch Kompromisse nötig. Wir kennen die Bedenken der Dänen, der Schweden, der Niederländer, der Österreicher. Und das muss in Einklang gebracht werden. Ich glaube, auch diejenigen, die sehr viel Geld erwarten dürfen, sind sich bewusst, dass es hier um Konditionalität geht, um projektgebundene Mittel. Das muss ausformuliert werden.
Auf dem Programm stand ja auch ein Besuch des Hauptsitzes der EU-Marinemission Irini, die ja eine ganz entscheidende Rolle bei der Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen spielt. Ist er denn damit zufrieden, wie das läuft?
Nein, mit dem Fortschritt kann er nicht zufrieden sein, auch sein Amtskollege Di Maio nicht. Niemand kann damit zufrieden sein. Die Situation rund um den Bürgerkrieg in Libyen ist diffizil, ist labil und Corona hat da wirklich weiter Schaden angerichtet. Denn dieses ganz, ganz zarte Pflänzchen, politische Lösung, politischer Dialog, der da gesetzt wurde durch den Berliner Prozess, der ist in diesen Wochen der Corona-Eskalation zum Erliegen gekommen. Das wird jetzt wieder aufgenommen. Also innerhalb Libyens wollen sich die Konfliktparteien treffen. Außerhalb droht Ungemach, weil Ägypten relativ unverhohlen angedeutet hat, dass es sich hier eine militärische Intervention vorstellen kann. Und so droht eine weitere Eskalation. Die Türken sind hier auf der Seite der international anerkannten Einheitsregierung in Tripolis. Es droht ein Kampf um die riesigen Ölförderanlagen in Libyen. Also wenn hier nicht schnell etwas geschieht und diese Mission verstärkt wird, dann ist der Erfolg durchaus fraglich.
Klaus Remme vom Besuch des Bundesaußenministers in Italien. Vielen Dank. Zusammenarbeit, ein schwieriges Thema, wenn es um China geht. Fragen nach Rechtsstaatlichkeit und der Einhaltung von Menschenrechten trüben das Ganze, mal mehr, mal weniger. Aber ohne Gespräche mit der Wirtschaftsmacht geht es für die EU nicht. Ganz aktuell zum Beispiel, was die Suche nach einem Corona-Impfstoff angeht. Bei einem EU-China-Gipfel gab es am Nachmittag sogar eine Videoschalte mit dem chinesischen Präsidenten Bettina Klein in Brüssel. Zuletzt hat sich die EU ja zum Beispiel beim Klima- und beim Handelsschutz von China hingehalten gesehen. Gibt es jetzt Bewegung?
Also ich kann diese Bewegung nicht erkennen. Es gab hier auch keine gemeinsame Pressekonferenz, es gab auch kein gemeinsames Pressestatement, sondern es gab nur ein Statement und eine Pressekonferenz von Seiten der Europäischen Union, vom Ratsvorsitzenden Charles Michel und der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hier heute Nachmittag. Es waren intensive Gespräche, so hat es Ursula von der Leyen ausgedrückt. Und ich glaube beinahe, man konnte ihr ansehen, dass sie nicht sonderlich zufrieden war. Das ist ja auch selten, dass man Politikern und Diplomaten sozusagen diesen Eindruck auch entlocken kann. Die Meinungen wurden ausgetauscht in allen wichtigen Bereichen. Die EU hat klargemacht, dass sie Fortschritte sehen will beim Investitionsabkommen. Bis zur Sommerpause muss es da substanziellen Fortschritt geben, hieß es. Wenn ja, dann könnte so ein Abkommen sogar noch in diesem Jahr geschlossen werden. Aber wenn nicht, dann wohl nicht. Und das scheint man relativ klar kommuniziert zu haben. Dann fundamentale Rechte, Menschenrechte, Grundfreiheiten sind nicht verhandelbar, sagte von der Leyen. Das sagte sie mit einigem Nachdruck. Desinformation kann nicht toleriert werden. Also ich habe es erwähnt, sehr intensive, sehr offene Gespräche hieß es, aber dann eben auch wieder die Ansage, wir können die Welt von morgen nicht ohne starke Beziehungen zwischen EU und China gestalten. Das klingt ja wieder sehr nach dem Anspruch und dem Wunsch nach einer Partnerschaft, aber die Meinungsunterschiede scheinen nach wie vor gravierend zu sein und nach Fortschritt sah das heute überhaupt nicht aus.
Was ist denn mit weniger wirtschaftspolitischen Themen wie der Entwicklung in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong? Wurde das angesprochen?
Ja, es wurde angesprochen und es taucht auch nochmal auf in dieser erwähnten Erklärung der Europäischen Union. Da wird nochmal die ernste Besorgnis wiederholt über die Schritte Chinas zur Einführung nationaler Sicherheitsgesetze und man betrachtet dies als nicht im Einklang mit dem Grundgesetz von Hongkong und den internationalen Verpflichtungen. Zitat Ende. Soweit bekannt und das ist ungefähr auch der Wortlaut, den es schon gab, in der Pressekonferenz eben. Da hat von der Leyen dann erst auf Nachfrage angedeutet, China müsse sich im Klaren sein, dass wenn es das Gesetz nicht zurücknimmt, dass es dann Konsequenzen riskiert. Genauer geworden ist sie nicht, aber sie hat in diesem Zusammenhang auf die G7-Staaten verwiesen, mit denen man im Kontakt ist und die haben ja eine deutlich klarere Stellungnahme veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob sich da sowas andeuten sollte wie Sanktionen auf dieser Ebene. Das war bisher auf Seiten der Europäischen Union tabu, nach Sanktionen zu rufen. Damit riskiert man natürlich auch, China als Partner auf den Ebenen zu verlieren, wo man das Land eben braucht. Hm. Ob die EU an diesen Stellen ohne Konsequenzen auskommt, das wird man noch sehen.
Bettina Klein aus Brüssel. Danke. Wie viel Vertrauen kann man eigentlich in den deutschen Aktienindex DAX haben? Das ist eine Frage, die gerade viel gestellt wird. Der Grund ist der Finanzdienstleister Wirecard, Mitglied in diesem bedeutendsten deutschen Aktienindex und Zentrum eines handfesten Bilanzskandals, bei dem immer mehr Details ans Licht kommen. Das Unternehmen aus Aschheim bei München hatte heute Nacht eingeräumt, dass 1,9 Milliarden Euro, die das Unternehmen auf Treuhänderkonten verbucht hatte, möglicherweise Luftbuchungen waren. Aus München, Michael.
Wer derzeit auf die Homepage von Wirecard klickt, liest geradezu groteske Botschaften. Wir bringen Ihr Unternehmen auf die Überholspur, steht dort beispielsweise. Oder wir finden die optimale Lösung für Ihr Business. Eine Lösung sucht Wirecard gerade für das eigene Business, händeringend. Noch gibt es keinen Durchbruch in den Verhandlungen mit den Gläubigern, einem Konsortium aus rund 15 Banken. Darunter auch ironischerweise die Commerzbank. Das Frankfurter Geldhaus hatte seinen Platz im DAX vor 2 Jahren ausgerechnet an Wirecard abgeben müssen. Jetzt hängt die Zukunft des abgestürzten Münchner Bezahldienstleisters auch an der Einschätzung der konsortiumsführenden Commerzbank. Die FAZ berichtet, die meisten Banken am Finanzplatz Frankfurt hätten kein Interesse an einer Wirecard-Pleite. Andererseits sei die Bereitschaft, bei Wirecard gutem Geld noch Schlechtes hinterherzuwerfen, auch nicht sehr ausgeprägt. Entscheidend werde sein, sagte ein Aktionärsvertreter dem Deutschlandfunk, ob die Wirecard-Geschäftspartner dem Unternehmen die Treue halten, also jene Kunden vom kleinen Souvenirhändler bis zu Großkunden wie dem Münchner Flughafen oder Amazon, die mit dem Bezahldienstleister zusammenarbeiten. Sie müssen Wirecard weiter vertrauen, trotz der Abstufung auf Ramschniveau durch die Ratingagentur Moody's. Und die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Die Staatsanwaltschaft München I, zuständig für Wirtschaftsdelikte und bekannt für ihre harte Linie, prüft nach eigener Aussage alle in Betracht kommenden Straftaten bei Wirecard, sagte Oberstaatsanwältin Anne Leiding dem Deutschlandfunk, also auch Betrug und Bilanzfälschung. Weitere Angaben machte Leiding nicht, aber es gilt als wahrscheinlich, dass Ex-Wirecard-Chef Markus Braun und sein Ex-Vorstandskollege Jan Marsalek mit einem Haftbefehl rechnen müssen, allein schon wegen Verdunklungsgefahr. Braun hatte noch kurz vor seinem erzwungenen Rücktritt versucht, die Schuld auf einen philippinischen Treuhänder zu schieben, der das offensichtlich erfundene 1,9 Milliarden Euro-Konto angeblich verwaltete.
Der Treuhänder hat der Wirecard AG angekündigt, dass er den Sachverhalt klären wird. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
Doch es erscheint höchst zweifelhaft, dass das dubiose Finanzgebaren mit mutmaßlich erfundenen Konten und wohl auch gefakten Umsatz- und Transaktionszahlen ohne das Wissen von Wirecard-Gründer und CEO Markus Braun möglich war, zumal die Londoner Wirtschaftszeitung Financial Times seit Jahren berichtete, an der Wirecard-Bilanz sei einiges faul. Nun steht nicht nur das einst strahlende DAX-Unternehmen in der Kritik, sondern auch jene, die es nicht genau genug unter die Lupe genommen haben. Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young hatten Wirecard jahrelang saubere Bilanzen bescheinigt, bis Anfang letzter Woche. Auch die Bundesaufsichtsbehörde für das Finanzwesen, BaFin, steht in der Kritik. Zwar ist die BaFin nicht für das Unternehmen Wirecard AG zuständig, wohl aber für die Wirecard Bank. Denn der Münchner Bezahldienstleister besitzt für seine Pay-App-Geschäfte eine Banklizenz noch. Derweil rauscht der Aktienkurs von Wirecard immer tiefer. Aktuell liegt er bei rund 14 Euro. Er hat also innerhalb von 4 Tagen 86% seines Wertes verloren. Das war nicht mal dem bisherigen DAX-Verlustrekordhalter im Jahr 2008 widerfahren, der Hypo Real Estate. Die Münchner Immobilienbank stand in der Finanzkrise kurz vor dem Ruin und konnte nur mit staatlicher Hilfe gerettet werden. Darauf kann Wirecard nun nicht hoffen.
Und jetzt wurde bei Wirecard auch der bereits suspendierte Vorstand Klaus Marsalek entlassen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh. Da läuft gerade eine Pressekonferenz des Landkreises zur aktuellen Lage. Und jetzt ist mir Deutschlandfunk-Korrespondent Moritz Küpper zugeschaltet. Herr Küpper, es standen ja noch Testergebnisse von Tönnies Mitarbeitenden aus. Liegen die denn jetzt vor?
Ja, die liegen wohl vor. Allerdings weiß man immer noch nicht genau, wie viele es letztendlich sind. Fakt ist nur, es gibt wohl dann doch ein größeres Aufkommen an positiven Corona-Tests. Nur kurz zur Einordnung. Am Wochenende liefen ja sozusagen diese Reihentests bei den Tönnies-Mitarbeitern selbst. Die sind mehr oder weniger abgeschlossen. 6.650 Proben gab es da, 1.553 positive Befunde. Das ist ein Wert von 22%. Und ab dem Wochenende, Samstag, Sonntag, aber auch heute, waren sogenannte mobile Einheiten im Kreis Gütersloh unterwegs, um eben in den Wohneinheiten dieser Tönnies-Beschäftigten, wo eben ja auch Familienangehörige wohnen, zu testen, Abstriche zu machen. Und diese Befunde liegen jetzt vor. Allerdings konnte man gerade eben auf dieser, Sie haben es gesagt, nun noch laufenden Pressekonferenz nicht genau sagen, wie hoch diese Zahlen sind. Allerdings ist es schon scheinbar ein höherer Wert. Das gab der Landrat Sven-Georg Adenauer bekannt. Und er wurde auf dieser Pressekonferenz dann auch gefragt, ob es denn nach weiteren Maßnahmen nun rieche, beispielsweise nach einem Lockdown, denn das hat der NRW-Ministerpräsident heute, Armin Laschet, heute im Laufe des Tages getwittert. Deren Empfehlungen folgen weitere Maßnahmen, stand da. Und er antwortete auf die Frage, ob es nun nach einem Lockdown rieche.
Ich würde sagen, ja. Ich gehe aber davon aus, bevor eine solche Entscheidung getroffen wird, dass die mit mir abgestimmt wird, dass man sich da ins Benehmen setzt. Und ich kann mir das aber durchaus vorstellen, weil wir ja im Vergleich zu gestern eine etwas andere Lage haben, dadurch, dass wir in den mobilen Teams ja nochmal jetzt, wir wissen das zwar nicht ganz genau, aber doch noch einige positive Fälle gefunden haben. Und insofern haben wir eine andere Situation als gestern. Und das wird wahrscheinlich in die Entscheidungsfindung der Landesregierung, die dann eng mit mir abgestimmt werden wird, auch mit einfließen wird.
Soweit also Sven-Georg Adenauer, der Landrat von der CDU für den Kreis Gütersloh.
Wie will man denn verhindern, dass sich das Virus weit aus dem Kreis der Mitarbeitenden hinaus verteilt?
Ja, das ist die große Frage, denn bisher geht man ja bei der Landesregierung, aber eben auch beim Landrat davon aus, dass es ein lokalisierbares Ereignis ist, dass man es eben in dieser Firma Tönnies hat und dort sozusagen behalten kann und keinerlei Ausbrüche weiterkriegt. Deswegen hat man ja bisher in Anführungsstrichen nur diese knapp 7000 Mitarbeiter unter Quarantäne gesetzt, die Kitas und Schulen geschlossen. Und man will es jetzt eben über diese Testergebnisse versuchen. Ein weiterer Schritt wird sein, dass ab morgen dann ein Testzentrum aufgebaut wird, in der sich die gesamte Bevölkerung testen lassen kann. Das wird dann in weitere Einzelheiten werden im Laufe des Abends bekannt geben. Aber das sind jetzt die nächsten Schritte, nächsten Maßnahmen, die man ergreift.
Das heißt, Menschen, die dort im Kreis wohnen, können hingehen und ohne Symptome einen Corona-Test machen.
Genau, das ist der Weg, den man einschlägt. Und ansonsten muss man die Daten, die man jetzt bekommen hat, weiter auswerten. Es klang ja gerade eben an, man will vermeiden, dass es Doppelungen gibt, dass Menschen doppelt getestet werden, doppelt in diese Statistik einfallen. Denn oberstes Ziel, so Sven-Georg Adenauer, bleibt auch?
Für mich gilt nach wie vor, sicherzustellen, dass sich das Ganze nicht auf die Bevölkerung der Menschen im Kreis Gütersloh ausdehnt. Das ist mein oberstes Ziel und dafür arbeiten wir wirklich Tag und Nacht.
Soweit Sven-Georg Adenauer, der Landrat aus Gütersloh.
Danke an Moritz Küpper und das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend. Tschüss.